Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus.
Amen. Der vorgeschlagene Predigttext für diesen letzten Sonntag in der Epiphaniaszeit steht im ersten Kapitel des zweiten Petrusbriefes. Sie haben den Text in einer Luther-Version vor sich und ich möchte ihn noch einmal lesen nach der ökumenischen Einheitsübersetzung. Wir sind nicht irgendwelchen klug ausgedachten Geschichten gefolgt, als wir euch die machtvolle Ankunft Jesu Christi, unseres Herrn, verkündeten, sondern wir waren Augenzeugen seiner Macht und Größe. Er hat von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit empfangen, denn er hörte die Stimme der erhabenen Herrlichkeit, die zu ihm sprach: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Diese Stimme, die vom Himmel kam, haben wir gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Dadurch ist das Wort der Propheten für uns noch sicherer geworden und er tut gut daran, es zu beachten, denn es ist ein Licht, das an einem finsteren Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in eurem Herzen. Bedingt dabei vor allem dies: Keine Weissagung der Schrift darf eigenmächtig ausgelegt werden, denn niemals wurde eine Weissagung ausgesprochen, weil ein Mensch es wollte, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben Menschen im Auftrag Gottes geredet.
Amen. Meine lieben Freunde, heute also der letzte Sonntag der Epiphaniaszeit. Und das Thema der Epiphaniaszeit heißt die Offenbarung Jesu Christi, das Aufleuchten seiner Herrlichkeit. Der Text, den wir eben gehört haben, den ich eben verlesen habe, spricht vom Umgang mit unserer Bibel. Das wird besonders deutlich am Ende dieses Abschnittes, wo davon die Rede ist, wie Worte des Alten Testamentes über Gott zu den Menschen kamen und an die Gemeinde weitergegeben wurden. Es wird auch deutlich an einigen Ausdrücken, etwa dem Wort Graphe, Schrift. Und dann spricht der Verfasser dieses Schreibens ja zweifellos von demselben Ereignis, das wir eben von diesem Ambo aus gehört haben, von der Verklärungsgeschichte. Von diesem unvergesslichen Tag, in dem wenige der Apostel mit Jesus Christus zusammen waren und eine für sie unauslöschliche Offenbarung seines göttlichen Wesens schauten. Umgang also mit der Bibel des Alten Testamentes, der Bibel, wie sie in den Evangelien vor uns liegt, dem prophetischen Wort. Ich möchte darüber heute reden, weil ich glaube, dass man Christus nicht haben kann ohne die Bibel. Und dass, wenn unser Umgang mit der Bibel blockiert oder gebrochen oder verunsichert oder auf Misstrauen basierend ist, wir dann auch keinen Zugang zur Herrlichkeit Jesu Christi haben. Der Umgang mit der Bibel in der Christenheit in diesem Lande ist sehr schwierig geworden. Es ist etwas wie eine Vertrauenskrise im Umgang mit der Bibel festzustellen. Und dies auf vielen Ebenen. Das fängt an mit der Pfarrerausbildung. Und seit der Zeit, in der ich studierte, das war die Blütezeit der historischen Kritik, hat sich an dieser Stelle wenig geändert. Ein Theologiestudent durchläuft diese Zeit an der Universität im Allgemeinen nicht so, dass er mit einem vertieften und gestärkten und besser fundierten, fröhlichen Vertrauen zur Bibel herauskommt, sondern in Hunderten von Fällen geschieht es, dass jemand, der eine persönliche, von einem Urvertrauen bestimmte Beziehungen zu dem Wort Gottes hatte, als jemand dieses Studium verlässt, der voller Skepsis ist und im Zweifelsfalle hinter die Dinge, die hier gesagt werden, ein Fragezeichen macht. Wir sind in Deutschland sehr stolz auf diese, wie wir sagen, wissenschaftliche Ausbildung, und dieses Resultat wird merkwürdigerweise aufs Ganze gesehen hingenommen. Das ist eben so. Ich erwische mich selber, dass ich das hinnehme, dass ich damit rechne, dass Theologiestudenten in dieser Zeit eine Verunsicherung erleben. Merkwürdig. Und sie werden aufs Pfarramt vorbereitet. Aber das berührt nicht nur diese Ebene. Mir ist aufgefallen, dass Gemeindeglieder im Zweifelsfalle eher Andachtsbücher lesen, eher Kalenderzettel sich täglich zu Gemüte führen, als dass sie die Bibel selber lesen. Mir ist aufgefallen, dass Laien oftmals hilflos um sich schauen, wenn man ihnen zumutet, sie sollten die Bibel ohne die Hilfe des Experten lesen. Und dass sie dann sagen, geht denn das überhaupt? Werden wir uns nicht in diesem Labyrinth verirren? In Diskussionen, wenn sich jemand auf die Bibel bezieht, als sei dies die letzte Autorität der Christen, kann man immer und immer und immer wieder hören, die Antwort, wissen Sie, auf die Bibel kann man sich nicht berufen, denn die kann man so unterschiedlich auslegen, das muss jeder mit sich ausmachen. Und selbst junge Leute wissen schon das Zauberwort, das man in so einem Falle gerne ins Feld führt. Das müsse man nämlich symbolisch verstehen. Und was immer das sein mag, dann ist sichergestellt, dass man es jedenfalls nicht wörtlich verstehen muss. Meine Freunde, das waren einige ganz willkürlich ausgewählte Beispiele, nicht Begründungen, aber Symptome der Krise. Der Krise im Umgang mit diesem Wort. Und das ist deswegen so gewichtig, weil wir ja gleichzeitig sagen, dies ist nicht ein Buch, sondern das Buch, nämlich die Bibel. Das ist nicht eine Richtschnur, nämlich die Richtschnur, nämlich der Kanon. Weil wir diesem Buch in der evangelischen Christenheit einen höchsten, ja den höchsten Stellenwert beimessen, wenn es um die Grundlagen unseres Glaubens geht. Und es ist schwer geworden, als Theologe oder Laie zu sagen, Gottes Wort sagt, und dann unter denen Zustimmung zu finden, die von demselben Wort herkommen. Könnte dieser Text uns helfen, mit dieser Krise besser umzugehen, aus ihr herauszukommen, in ein neues, ich sage noch einmal, Urvertrauen zur Bibel hineinzuwachsen? Mir geht es nicht um eine ganz bestimmte Bibeltheorie, wie diese Schriften entstanden seien. Ich bin mir bewusst, dass dies zunächst einmal ein Ergebnis kirchengeschichtlicher Prozesse ist. Ich streite nicht darüber, ob eine Schrift weniger da sein könnte oder zwei mehr. Aber die Kirche hat sich durch die Jahrhunderte daran gehalten, dass diesen Urschriften ein kritischer, allem übrigen Denken der Christen gegenüber normativer Wert zukommt. Wie gehen wir damit um? Und wie kommen wir in diese Dimension hinein? Die erste Hilfe, die dieser Text geben kann, sehe ich in dem, was dort gesagt wird, über die Verklärung Christi. Ich lese noch einmal die einschlägigen Verse. Er, gemeint ist Jesus, hat von Gott dem Vater Ehre und Herrlichkeit empfangen, denn er hörte die Stimme der erhabenen Herrlichkeit, die zu ihm sprach, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich gefallen habe. Diese Stimme, die vom Himmel kam, haben wir gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Nun, Sie erinnern sich noch an die zusätzlichen Angaben, die sich im Matthäusevangelium finden. Wir haben sie vorhin gehört. Das Angesicht Christi wird wie die Sonne, Licht durchflutet, seine Kleider wie das Licht. Eine Stimme von oben erschallt. Zwei längst verstorbene Propheten des Alten Testamentes sind auf dem Plan. Kann man das anders bezeichnen? Denn wunderhaft,
alltägliche Erfahrung wird überschritten. Und es scheint, als ob Himmel und Erde, Vergangenheit und Gegenwart, das unsichtbare Sein und die sichtbare Realität zusammenkommen, als ob diese andere Welt einströmt in die irdische. Nur eine kurze Zeit, sehr vergänglich, aber tatsächlich. Das ist die Welt der Bibel. Das ist die Welt des Außergewöhnlichen. Das ist die Welt, die unsere Alltagserfahrung sprengt und überschreitet. Und wir begegnen ihr immer wieder. Man kann nicht sagen, hier geschah es sonst nie. Der Verfasser des zweiten Petrusbriefes hätte sich auch beziehen können, und vielleicht hätte das seine Argumentation noch mehr Gewicht gegeben, auf die Ostererfahrung. Wir haben ihn, den Auferstandenen, gesehen. Und wieder die Welt des Wunderhaften. Der Tod wird überwunden, Christus ersteht in einer neuen Gestalt, in einer neuen Seinsweise. Und von da fällt das Nachdenken zurück und wendet sich der Blick zurück auf die Wunder Christi, worin immer sie im Einzelnen bestanden haben, diese vielen und oft unmöglich erscheinenden Heilungen, gelegentliche Totenerweckungen, Eingriffe in Naturprozesse, Vermehrungen von Materie, ich denke an die Speisungsgeschichten oder Ähnliches, die Welt des Wunderhaften. Dies ist, so glaube ich, eine der größten Hindernisse für unser Umgehen mit der Bibel, dass die Bibel ein anderes Wirklichkeitsverständnis hat. Der Himmel ist nicht verschlossen. Die Welt ist nicht in sich abgerundet. Die Endlichkeit ruht nicht in sich, sondern der Himmel ist offen. Gott hat Zugang. Er nutzt den Zugang. Er erhält und wirkt das Alltägliche und Gewöhnliche und er bewirkt das Außeralltägliche und Ungewöhnliche. Und die Denkgeschichte der Neuzeit hat es mit sich gebracht, dass wir diese Sicht verloren haben, aufs Ganze gesehen verloren haben. Und darum werden die Wunder entweder angegriffen, dafür gibt es viele Methoden, rationalisiert, oder aber verbissen verteidigt. So wie man etwas Kostbares in der Hand hält, was einem jemand wegnehmen möchte. Ich denke, wo der Gott der Bibel handelt, geschieht das Wunderhafte, das Wunderbare, das Außergewöhnliche, das unsere Erfahrung Sprengende. Von dieser Voraussetzung kommt die Bibel her. Schon das Alte Testament, erst recht das Neue. Von dieser Voraussetzung kommt unsere Erziehung nicht her. Und so geraten wir in Konflikt. Und versuchen wir, die wunderhaften Züge wegzuinterpretieren, das ist reichlich geschehen und hört nicht auf, dann behalten wir etwas sehr Dürres. Dann behalten wir etwas, für das jedenfalls ich mich nicht mehr auf die Kanzel stellen würde, weil es in etwa dem entspricht, was jeder einsichtige, gutwillige Mensch sonst auch denken und sagen kann. Ich glaube, wir müssen uns entscheiden, ob wir an unserem Wirklichkeitsverständnis festhalten und damit unaufhörlich in Konflikt kommen mit der Bibel oder uns diesem Wirklichkeitsverständnis öffnen und dann verstehen, dass hier andere Dinge möglich waren und sind. Die zweite Hilfe, Vertrauen zu lernen, finde ich in Vers 21. Vom Heiligen Geist getrieben, schreibt der Verfasser, haben Menschen im Auftrag Gottes geredet. Inspiriert haben sie geredet. Was ihnen gesagt wurde, haben sie geredet. Nicht was notwendig war, richtig war, ihren Beobachtungen entsprach, ihre Kritik herausforderte. Wir haben eine ganz hohe Achtung vor menschlicher Originalität. Und ich glaube, dass vielen von uns diese Sicht im Blut steckt. Propheten, Heilige, große Männer der Bibel, das waren Originale.
Manchmal sagen wir auch religiöse Genies. Sie dachten tiefer, sie schauten kritischer zu, sie waren mutiger und sagten darum ungewöhnliche und anstoßerregende Dinge. Es kam aus ihnen heraus. Das ist die Sicht der Neuzeit von religiösen Originalen, die wir gerne selber sein möchten, die wir auch in anderen erblicken. Und wenn man die Bibel sagen lässt, was sie sagt, dann hat sie gerade diese Sicht nicht. Ein Ausdruck, der im Alten Testament zahllose Male genannt wird, heißt: und das Wort des Herrn geschah zu. Es kam, es erreichte ihn, manchmal überfiel es ihn. Und dann musste er es sagen. Die Männer, die dort genannt werden, also die Propheten, hatten nicht den Eindruck, sie hätten aufgrund eines längeren, gründlicheren, ehrlicheren, tieferen Nachdenkens gewisse Dinge gesehen, die sie nun mitteilen sollten, sondern sie waren überzeugt, Gott habe zu ihnen gesprochen und sie seien sein Mund, mehr nicht. Keine religiösen Originale. Ich denke, dass zwischen diesen beiden Sichten ein Widerspruch besteht und eine Kluft aufbricht, die wir achten müssen. Gibt es das, dass Gott wirklich redet? Und die Geschichte der alttestamentlichen Prophetie zeigt, dass dieses Reden auch ausbleiben kann. Und dann ist er ein Prophet und er wartet und er weiß nichts, ein Tag, zwei Tag, eine Woche, weil Gott nicht gesprochen hat. Und dann kommt das Wort, das unerwartete, das nicht besitzbare Wort, und dann kann es weitergesagt werden. Die Bibel geht von dieser Sicht aus, ich will sie die prophetische nennen, dass Menschen gehört haben und darum reden, dass der lebendige Gott wirklich spricht, darum vernehmbar ist und darum etwas weitergesagt werden kann, was nicht dem Menschen entspringt. Ist das so? Und könnten wir uns diese Sicht zu eigen machen, dann würden wir in den Worten dieses uns überlieferten Buches nicht nur Theologien und Frömmigkeitsstilen und Erlebnissen spiritueller Art begegnen, sondern Gott selbst. Und dann wäre unsere Reaktion nicht Diskussion und Rückfrage und Meinungsaustausch im Gespräch mit den biblischen Autoren, sondern Nachfolge, Gehorsam, Gefolgschaft. Wir werden uns entscheiden müssen, welche Sicht wir bejahen wollen. Und je nachdem wird uns die Welt der Bibel geöffnet sein oder sie wird uns verschlossen bleiben. Ich nenne einen dritten und letzten Punkt, den ich als hilfreich ansehe, um die Welt der Bibel zu begreifen. Vers 20. Bedenkt vor allem dies, keine Weissagung der Schrift darf eigenmächtig ausgelegt werden. Nun, das ist zunächst eine Behauptung, und wie man dieses nicht eigenmächtig verstehen muss, sagt dann der schon zitierte 21. Vers, denn niemals wurde eine Weissagung ausgesprochen, weil er Mensch es wollte, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben Menschen im Auftrag Gottes geredet. Der Schlüssel zum Empfangen des Wortes Gottes war der Heilige Geist. Der Schlüssel zum Verstehen des Wortes Gottes soll wieder der Heilige Geist sein. Und andernfalls gäbe es dann keine inneren Zugänge zur Bibel. In der Tat, andernfalls nicht. Dies ist eine demütig machende Aussage, dass wir mit all dem, was wir an Informationen besitzen und aller Philologie, deren unerhörte Bedeutung behält für das Verstehen der Bibel und allen hermeneutischen Methoden und allem, was die Fachleute lernen und die anderen sich zum Teil aneignen, dass wir mit all diesen Hilfsmitteln die Tür zur Bibel nicht eintreten können, weil sie sich von innen öffnen muss durch den Heiligen Geist. Gleiches kann nur von Gleichem erkannt werden, Göttliches nur von Göttlichem, also kann eine geistgewirkte Bibel nur von Menschen verstanden werden, die es im Geist tun. Und dann stehen wir und sagen, was kann ich jetzt unternehmen? Und wir werden weiterhin ganz sorgfältig achten auf das, was da steht. Und wir werden weiterhin Übersetzungen heranziehen, neuere und ältere, die uns helfen können und Gebrauch machen von Facherklärungen. Aber wir werden eins tun, wir werden Gott bitten, dass er die Tür öffnet. Und wir werden anfangen, unsere Hilflosigkeit zuzugeben. Ich spreche nicht von einer Theorie der Verbalinspiration, die ja in der Christenheit bei vielen Gruppen und auch Kirchen in Übung ist. Ich habe persönlich nie einen Zugang zu dieser Theorie gehabt. Niemals in meinem ganzen Leben. Ich kann mich nicht dafür einsetzen, dass die Schöpfungsgeschichte in 6 Tagen geschehen ist und dass ein Christ dies zu glauben hat. Andernfalls muss man ihn abschieben. Ich meine etwas Inhaltliches, das nur, indem das Wort anfängt, zu uns zu reden und Gott uns klar macht, was er meint, wir begreifen, was da steht. Dass dieses innere Aufnehmen nicht ohne geistliche Erfahrung möglich ist. Und dass wir klopfen müssen, damit sich der Zugang auftut. Ich erinnere mich, und ich habe das nie von einem Theologen so deutlich gehört, an eine Veranstaltung der Kirchlichen Hochschule in Berlin im Jahre 1980, an der ich teilnahm. Und damals sagte Otto Dilschneider, einer der alten Theologieprofessoren, der viel über den Heiligen Geist veröffentlicht hat. Er sprach von einer Unterredung, die er mit seinem holländischen Kollegen Van Rula gehabt habe. Ich kann das nicht nachprüfen, aber es hat mich tief beeindruckt. Und so sagte er, er habe damals zu Van Rula gesagt, du, wir beide, wir haben ja viel über den Heiligen Geist geschrieben, aber ob wir ihn denn wohl auch haben? Und dann brach Dilschneider ab. Nun, niemand hier in diesem Raum ist berechtigt, die Frage zu entscheiden. Was mich fasziniert ist, dass ein Theologe sie gestellt hat. Haben wir ihn denn? Haben wir das, wovon wir reden? Oder müssen wir ganz neu bitten, komm, Heiliger Geist, erfüll die Herzen deiner Gläubigen und entzünd in ihnen das Feuer deiner göttlichen Liebe und deines göttlichen Verständnisses. Wenn wir die Dinge ernst nehmen, die hier stehen, dann werden wir zu Bettlern. Aber Bettler haben die Verheißung, dass sie empfangen, denn Jesus hat gesagt, selig sind, die da arm sind. Amen.